Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Unser Lebenszeit. Am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl.
Ich müsste scharf überlegen, ansonsten kann ich nur sagen, ich bereue nichts.
Ich bereue, dass ich die Umwelt geschädigt habe, dass ich es immer noch tue, weil ich gehöre zu der Generation, die schlussendlich ja auch Verantwortung dafür trägt. Ja, das bereue ich. Und ich versuche heute, mich zumindest ein wenig so zu verhalten, dass so die Umwelt doch mehr geschont wird.
Bereuen ja, den falschen Studienort gewählt zu haben. Weil die eine war zwar die beste Uni, aber die andere, die hätte eine viel größere Vielfalt an, ich sag mal, Studenten anderer Fächer gehabt. Wahrscheinlich hätte ich viel mehr diverse Freundschaften schließen können. Und dann hätte sich ja vielleicht schon vieles ergeben mit Partnerschaft oder sonst was.
Dass ich meinen Sohn so spät bekommen habe. Also ich wäre, glaube ich, lieber doch früher Mutter geworden. Damals wollte ich das nicht. Ich wollte eigentlich gar keine Kinder haben. Bis ich einen hatte und dann dachte, das ist aber toll. Ja, das habe ich bereut. Also ich wäre gerne eine jüngere Mutter gewesen.
Es ist eine allgemeine Erfahrung von jedem Menschen. Hier geht niemand schuldlos raus.
Ja, was bereuen Sie in Ihrem Leben? Diese Frage hat meine Kollegin Eva-Maria Götz-Passanten in Wiesbaden gestellt. Und darum soll es auch heute in dieser Ausgabe der Lebenszeit gehen, nämlich um Entscheidungen, die jeder Einzelne von uns in seinem Leben bereut. Für viele ist das ein ganz schöner seelischer Ballast, den sie mit sich herumtragen, verbunden mit der Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich damals ... Andere können nach vorne schauen, versuchen, wenn möglich, die Entscheidung zu revidieren oder akzeptieren einfach, dass sie im Leben auch das ein oder andere Mal falsch abgebogen sind. Wir schauen heute auf die Dinge, die wir im Leben bereuen, und ich gebe die Frage dann auch gerne mal direkt an Sie weiter. Was bereuen Sie in Ihrem Leben? Wo sagen Sie, da würde ich mich heute für einen ganz anderen Weg entscheiden? Und wie gehen Sie damit um? Fällt es Ihnen schwer, das zu akzeptieren? Machen Sie sich vielleicht ein Leben lang schon Vorwürfe oder haben Sie damit Ihren Frieden gefunden? Rufen Sie gerne an unter der kostenfreien Telefonnummer, auch anonym, wenn Sie sagen, das ist mir ansonsten auch zu persönlich. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben eine Mail, und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie Ihre Telefonnummer dazu schreiben, dann haben wir auch eine Chance, Sie zurückzurufen und in diese Sendung auch mit hineinzunehmen. Meine Gäste heute Morgen, Dr. Doris Wolf, ist bei uns zugeschaltet aus Mannheim, Autorin, Psychotherapeutin mit einer eigenen Praxis. Frau Wolf, guten Morgen erstmal Ihnen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Und wir gehen nach Barcelona. Dort ist Professor Johannes Müller-Trede zugeschaltet. Herr Müller-Trede, guten Morgen auch Ihnen.
Guten Morgen, Herr Röhl.
Associate Professor für Entscheidungswissenschaften an der IISI Business School in, ich habe es eben schon gesagt, in Barcelona. Und wir haben gerade die Frage gehört, was bereuen Sie in Ihrem Leben, Herr Müller-Trede? Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, vielleicht wäre ich doch lieber Handwerker geworden und nicht Wissenschaftler? Also gibt es was, was Sie im Leben bereuen?
ja, natürlich gibt es Sachen, die ich bereue. Dass ich Wissenschaftler geworden bin und Entscheidungswissenschaftler, liegt daran, dass ich mich nicht entscheiden kann. Also das bereue ich nicht. Aber die Sachen, die ich bereue, die sind eher, ohne ins Detail zu gehen, normalerweise ist es dann, wenn ich mit anderen Menschen nicht so umgegangen bin, wie ich eigentlich mit ihnen umgehen wollte.
Sind das Entscheidungen, wo es Ihnen bis heute auch, wir haben ja eben darüber geredet, auch seelischer Ballast, sind es dann Entscheidungen, die auch schwer fallen, die zu akzeptieren? Oder können Sie es dann vielleicht auch sich selber auch verzeihen, dass Sie das ein oder andere Mal sagen, nee, da habe ich nicht so dem entsprochen, wie es vielleicht so meinen normalen menschlichen Standards entsprechen würde?
Ja, ohne zu sehr vorgreifen zu wollen auf manches, was wir vielleicht ansprechen in dieser Sendung, ist es, glaube ich, schon so, dass man, wenn man die Reue verspürt, dass man überlegen kann, was man machen kann, dann, um das Ganze sozusagen richtig zu stellen. Und ich denke, dass das auch bei menschlichen Beziehungen oft eine Möglichkeit ist, die sehr helfen kann.
Frau Wolf, gibt es was Sie bereuen?
Ja, ich bereue, dass ich einen Führerschein gemacht habe und dann nie Auto gefahren bin. Das ist was mich jetzt so im Älterwerden auch eher betrifft, weil mein Mann ist verstorben und dann muss ich gucken, wie ich zurechtkomme. Aber es ist so, dass ich damit Frieden geschlossen habe.
Ah, okay. Mhm. Wir reden ja heute darüber, welche Dinge Menschen bereuen, welche Entscheidungen wir getroffen haben. Frau Wolf, gibt es denn Entscheidungen, wo Sie sagen, in dem Bereich, da bereuen die Menschen am meisten, da hadern die Menschen am meisten mit den Entscheidungen, die sie im Leben getroffen haben?
Also wenn ich jetzt mal in der Praxis bei mir schaue, dann gibt's Entscheidungen in Bezug auf Partnerschaft, wo Menschen bereuen, den falschen Partner gefunden zu haben und gewählt zu haben, beziehungsweise nicht früh genug gegangen zu sein. Oder ein ganz schwieriges Thema, Menschen, die dem Partner versprochen hatten, sie zu begleiten, wenn er im Sterbeprozess ist und dann nur kurz aufs Klo gegangen sind oder sich einen Kaffee geholt haben und in der Zeit ist er gestorben und die sich das dann ewig vorwerfen, dass sie versagt haben an diesem Punkt.
Vielleicht auch wissend, dass möglicherweise der andere nur gehen konnte, weil man selber dann in dem Raum möglicherweise nicht mehr war.
So sagt man und so ist es, aber für die Menschen ist es einfach das generelle Versagen. Bis zum letzten Moment wollten sie dabei sein und es hat nicht geklappt.
Das passt ein bisschen, Frau Wolf, auch zu einer Umfrage, die ich gefunden habe, und zwar aus den USA, wo die Befragten gesagt haben, ja, falsche Entscheidung in der Liebe oder auch im Umgang mit der Familie, steht für mich so an erster Stelle. Also das heißt, aus Ihrer Praxis heraus würden Sie sagen, es sind eher die privaten Entscheidungen rund um Partnerschaft und Familie, die bei Ihnen zumindest in der Praxis im Vordergrund stehen?
Ja. Auch wenn Eltern ins Heim gegeben werden oder mal Eltern sich nicht genügend gekümmert hat. Das sind Vorwürfe, wo Menschen dann ihr Leben lang sich quälen damit.
Herr Müller-Trede, es gibt auch Untersuchungen, ich glaube, eine gibt es aus Deutschland, da taucht so das Thema Bildung an erster Stelle auf, so unter dem Motto, hätte ich doch mal die Schule beendet oder mein Studium abgeschlossen oder vielleicht dann doch die Ausbildung gemacht. Wie sehen Sie es als Wissenschaftler? Was steht aus Ihrer Sicht an erster Stelle?
Ja, ich denke, in der Forschung deckt sich das eigentlich auch ziemlich mit dem, was Frau Wolf gerade sagte, dass oft an erster Stelle in diesen Umfragen stehen zwischenmenschliche Beziehungen. Es stimmt auch, dass es Umfragen gibt, Stichproben, in denen die Bildung ganz vorne steht. Der Beruf kommt meist erst später und bei den zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es sowohl die Partnerschaften als auch die Freundschaften. Aber ich denke, eine Art, das zu interpretieren, wäre zu sagen, dass das, was die Menschen am meisten bereuen, sind im Endeffekt die Sachen, die ihnen am wichtigsten sind. Und das sind oft die Beziehungen.
Und Sie sagen, Karriere kommt eher oder Beruf kommt eher weiter hinten. So die Frage, wäre ich doch mal in die andere Stadt gegangen und hätte dann vielleicht dort die Stelle angetreten?
Ja, ich denke schon. Ich denke, und in dem Maße, wie so Themen wie Beruf und auch Geld und Erfolg dabei Themen sind, ist es oft aus meiner Sicht zumindest möglich, dass es mit der Selbstverwirklichung was zu tun hat. Und nur sekundär mit der professionellen Dimension an sich sozusagen.
Frau Wolf, wollen Sie was ergänzen?
Ja, ich sehe das auch so. Also es sind mehr die ungelebten Träume, die Verwirklichung von irgendwelchen Interessen, die man dann am Ende bereut, wenn man sie nicht gelebt hat.
Also es sind eher die Dinge, die man nicht gemacht hat aus Ihrer Sicht?
Ja.
Gibt es einen Unterschied?
Ja.
Entschuldigung, Herr Müller-Trede.
Könnte ich dazu nochmal?
Ja, klar.
Also die Dinge, die man nicht gemacht hat, besonders dann langfristig, sind, glaube ich, die man am meisten bereut. Da gibt es eine ganz sehr interessante Studie gibt's dazu, die zeigt, dass in kurzfristig die Sachen, die man falsch macht, also die Sachen, die man macht, mit denen man dann unzufrieden ist, zu mehr Reue führen, aber langfristig das Lassen schlimmer ist als das Tun.
Gibt es denn Unterschiede, Frau Wolf, zwischen Männern und Frauen? Also wenn man jetzt über die Gebiete redet, wo man sagt, über die Entscheidungen im Leben, die man getroffen hat, hätte ich doch besser da oder dort. Gibt es Unterschiede oder sehen Sie immer an erster Stelle Familie und Partnerschaft?
Also ich rede wieder aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Da gibt es natürlich mehr Frauen, die kommen und sie haben eher die sozialen Beziehungen. Aber die paar Männer, die ab und zu mal kommen wegen Schuldgefühlen, die haben dann, da geht es auch um wie man die Partnerin behandelt hat oder dass man sich nicht ums Kind gekümmert hat oder dass man stark sich in der Karriere involviert gesehen hat und einfach einen ganzen Teil ausgeklammert hat in seinem Leben. Also eher die sozialen Beziehungen.
Herr Müller-Trede, lässt sich das aus der Wissenschaft heraus unterscheiden zwischen Männern und Frauen oder sagen Sie, da stimmt beides überein, wenn es um die Rangfolge geht?
Das deckt sich ziemlich mit dem, was Frau Wolf gerade sagte. Es gibt schon Unterschiede zwischen Männern und Frauen, aber verglichen mit den Gemeinsamkeiten, die es gibt, sind die Unterschiede wesentlich kleiner.
Nun haben wir ja auch, Frau Wolf, eine, wenn wir jetzt in die Umfrage schauen, direkt die erste Stimme, ein Mann war das, der gesagt hat, ich bereue nichts. Also gibt's das auch? Erleben Sie das auch in Ihrer Praxis, dass jemand reinkommt und sagt, nö, ich habe im Prinzip alles richtig gemacht?
Das gibt's auch, wobei die dann zu mir nicht in die Praxis kommen, wenn, zumindest nicht zum Thema Schuldgefühle und Reue. Ja, ich denke, es ist ja, wenn ich etwas bereue, es ist ja immer eine Sache der Bewertung. Ich bewerte irgendein Verhalten oder eine Entscheidung als falsch. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie stark ich reflektiere, welche Erwartungen ich an mich habe, in welchem Alter ich bin. Also da spielen viele Faktoren rein, ob überhaupt Schuldgefühle und Reue entstehen können. Und wenn jemand nicht bereut, heißt es jetzt nicht unbedingt, dass er nichts Falsches gemacht hat, sondern dass er es einfach so sieht.
Nun haben Sie ja schon ein paar Mal, Frau Wolf, unterschieden zwischen Reue und Schuldgefühlen. Und ich erinnere mich an diese letzte Stimme, die wir hatten in der Umfrage. Da hat eine Frau gesagt, hier geht niemand schuldlos auch heraus. Sie haben das auch mal in einem Buch versucht, auch aufzuarbeiten, wenn Schuldgefühle zur Qual werden. Gibt es einen Unterschied zwischen Reue und Schuld? Oder ist es so, wenn ich etwas bereue, dann ist auch eine Portion Schuld und Schuldempfinden mit dabei?
Also da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Meinungen. Meine Sicht kommt aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Und da sind Schuldgefühle entstehen, wenn ich mir etwas vorwerfe, also etwas nicht getan zu haben oder etwas getan zu haben, was ich als falsch ansehe und mich dafür verurteile und mich abwerte dafür. Ja? Wenn ich bei der Reue gibt's auch diese Einschätzung. Ich habe mich nicht so verhalten, wie ich mir das gerne gewünscht hätte. Aber es fehlt die Selbstabwertung und die Selbstvorwürfe. Und es kommt dazu, dass ich daraus etwas ableite für mich, für die Zukunft. Dass ich also wieder was gut machen will oder einen Fehler korrigieren kann, dass ich mich entschuldige, dass ich im Grunde genommen wieder Frieden damit schließe, mit dem, was ich gemacht habe.
Was bereuen Sie in Ihrem Leben, meine Damen und Herren? Sie können gerne anrufen. Wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, auch anonym 00800 4464 4464. Wenn Sie Ihre Erfahrung einbringen wollen, auch die Frage, wie Sie damit umgehen und ob Sie am Ende da auch sehr, sehr positiv auch Ihren Frieden auch mitgefunden haben. Oder Sie schreiben eine Mail und zwar an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Sehen Sie, Herr Müller-Trede, auch diese Unterscheidung zwischen Schuld und Reue? Oder würden Sie sagen, nee, das kann ich durchaus in einem Begriff für mich zusammenfassen?
Das Wichtige, was bei beiden Begriffen oder was die beiden Begriffe vereint, ist, glaube ich, die Rolle der Verantwortlichkeit oder dessen, dass ich als Mensch handeln kann, frei handeln kann und dementsprechend dann Sachen falsch machen kann, für die ich verantwortlich bin. Deswegen ist oft die Reue mit Schuldgefühlen behaftet. Aber wie Frau Wolf schon sagte, muss sie nicht zu den gleichen negativen Vorwürfen einem selber gegenüber führen. Also sie ist nicht so stark.
Frau Wolf, wir haben auch schon erste Rückmeldungen, Mails auch bekommen. Ganz interessant hat hier Edgar, schreibt er hier aus München, uns geschrieben, ich bereue, dass ich nicht Psychologie studiert habe, aber wenn ich sehe, wie sich mein Leben entwickelt hat und wie ich dann doch, auch ohne Psychologie studiert zu haben, in meinen Berufen viel und nah mit Menschen und ihren Lebensfragen in Krisen zu tun habe, bereue ich es auch wieder nicht. Also das zeigt ja, dass es durchaus auch was Ambivalentes hat, dass man dann merkt, okay, ich habe was bereut, aber im Laufe meines Lebens habe ich gespürt, nee, das könnte doch für mich der richtige Weg gewesen sein. Also es hat was Ambivalentes auch, ne?
Ja, oder? Aber es ist auch eine Form der Bewältigung, ne? Dass ich weggehe von dem Vorwurf und dem ich hätte, hinzu, so was habe ich dafür getan, was habe ich dafür gemacht, was habe ich dafür bekommen, ja? Und er blickt einfach dann darauf, was er im Grunde genommen ohne dieses Psychologiestudium dann für sich im Leben auch hat bekommen können. Mhm.
Wir haben auch eine Hörerin, die uns geschrieben hat, und wir hatten das auch in der Umfrage drin, die sagt, hätte gerne eine andere Universität gewählt. Dort hätte es bessere Lehrmethoden gegeben. Nun ist es ja so, wenn wir über Reue reden, dass wir immer natürlich aus heutiger Sicht auf die Vergangenheit eben auch schauen, mit dem Wissen, was wir natürlich haben, nachdem wir zum Beispiel eine Universität oder einen Beruf oder Ähnliches auch gewählt haben. Macht es das schwierig, Entscheidungen dann auch vielleicht zu akzeptieren? Oder macht es eher leicht, wenn man sagt, nee, unter damaligen Bedingungen, ich wusste es nicht, war es dann doch die richtige Entscheidung zunächst?
Also das ist ein therapeutischer Ansatz, der da zutage tritt, nämlich, dass ich im Grunde genommen danach schaue, was war denn damals gewesen, warum habe ich so gehandelt oder warum habe ich mich so entschieden, und dass ich, wenn ich diese Gründe finde, und man hat ja immer Gründe für einen Weg, den man geht, dann kann man auch eher Frieden schließen damit.
Ein weiterer Hörer hat uns geschrieben und er sagt, dass er, ich gebe mir große Mühe bei einer anstehenden Entscheidung, egal ob groß oder klein, und versuche alle Kriterien auch einzubeziehen. Im Nachhinein mit nachträglich gewonnenem Wissen eine womöglich bessere Entscheidung getroffen haben zu können, sehe ich eher als Erkenntnisgewinn. Also da sagt jemand, okay, wenn ich etwas bereue, dann versuche ich da raus zu lernen. Ist das sozusagen die produktive Variante auch von Reue?
Ja, unbedingt. Also ja. Dass ich, ja, gut, sind wir uns
einig. Gehen Sie gerne weiter, aber Entschuldigung.
Nee, also ich denke, wenn ich erkenne, ich gewinne was. Man gewinnt ja immer irgendwas, wenn man eine Entscheidung getroffen hat. Und wenn ich das Positive erkennen kann, dann löse ich im Grunde genommen die Reue auch ein Stück auf oder zumindest diese Selbstvorwürfe, die da sind.
Nun, Herr Müller-Trede, ergänzen Sie gerne noch.
Ja, ich denke, die Reue ist da als Emotion, so wie andere Emotionen auch, eine Art und Weise, die wir haben als Menschen, Feedback zu bekommen darüber, was wir machen und in welchem Zusammenhang wir mit der Welt stehen. Und das ist eine zentrale Emotion, die wir haben, um zu lernen, ob wir gute Entscheidungen oder schlechte Entscheidungen gefällt haben. Und dementsprechend hat sie sehr, sehr viel Potenzial dafür, langfristig zu lernen, bessere Entscheidungen zu fällen. In erster Linie natürlich, weil man ihr aus dem Weg gehen will, weil sie sich nicht so gut anfühlt. Aber das heißt nicht, dass sie nicht sehr funktional wäre oder nützlich wäre.
Sie haben eben gesagt, Herr Müller-Trede, und das lässt sich anscheinend ja auch mit Studien belegen. Auf lange Sicht geht es vor allem um die Dinge, die wir nicht getan haben, die wir bereuen, Dinge, die wir unterlassen haben. Wie kommt die Wissenschaft zu dieser Erkenntnis?
Ja, da gibt's Studien, die gehen bis in die 90er Jahre zurück. Das sind teilweise experimentelle Studien und teilweise auch Umfragen. Gerade in den Umfragen ist es so, dass die Themen, die dabei hochkommen, ganz andere sind über die verschiedenen Lebensabschnitte. Und dass der Anteil der Themen, in denen es um das Unterlassen vom Tun geht, wesentlich höher wird später im Leben.
Frau Wolf, können Sie das ergänzen?
Es gibt ja auch Umfragen dazu, also auf dem Sterbebett, dass man Menschen noch interviewt hat und gefragt hat, wenn sie einen Rückblick im Leben machen, was sie bereuen und worüber sie glücklich sind. Und da kommen eben auch diese Aussagen, dass eben Beziehungspflege, Verwirklichung von Wunschträumen, die man hatte, manche auch Pflege der Gesundheit, dass das Dinge sind, die dann eben aufgezählt werden.
Nun haben wir die Sendung ja überschrieben mit dem Stichwort seelischer Ballast. Aus Ihrer Praxis, aus Ihrer Erfahrung heraus, Frau Wolf, was trägt man da für einen Ballast mit sich herum, wenn man es nicht irgendwann lernt und schafft, es vielleicht auch produktiv für sich auch zu nutzen und zu verarbeiten? Also wenn es so die ganze Zeit in einem auch weiter wabert, sage ich jetzt mal, was passiert dann in einem Menschen?
Also Reue bzw. Selbstvorwürfe und Schuldgefühle entstehen ja, indem ich mir erzähle, ich mache etwas falsch, habe etwas falsch gemacht. Und wenn ich diesen Vorwurf immer wieder in mir trage und jeden Tag mich damit beschäftige, bringe ich meinen Körper in einen absoluten Alarmzustand. Also es ist ein Stresszustand, der entsteht. Den versuche ich dann in irgendeiner Form abzubauen, und dann ist die Gefahr eben von Suchtverhalten, es ist die Gefahr von Gereiztheit anderen Menschen gegenüber, es ist die Gefahr von Rückzug und auch Depressionen, Schlafstörungen, der ganze Körper ist in Anspannung. Also dieses Grübeln darüber, hätte ich doch und wie konnte ich nur und das hätte ich gar nicht dürfen. Diese Gedanken kreisen dann.
Also es geht um Selbstvorwürfe.
Absolut, absolut. Und wie ich am Anfang schon sagte, und wenn ich übergehe zu dieser Reue, da habe ich die Möglichkeit, es in umzuwandeln in ein Bedauern, in ein Verständnis für mich, für mein Verhalten, warum ich etwas gemacht habe. Und auch in die Möglichkeit zu sehen, wie ich es in irgendeiner Form für die Zukunft besser machen kann, wieder gut machen kann, wie ich im Grunde genommen wieder diesen Frieden für mich finden kann.
Und diese Selbstvorwürfe, ich meine, Sie haben eben vom Sterbebett gesprochen, das sind durchaus auch Fragestellungen, Vorwürfe, die ein Leben lang halten können, vielleicht bis zum Tod können.
Ja, es gibt Menschen, die dann sehr verbittert werden, die quälen sich ihr Leben lang damit, können es nicht ablegen und sagen, das war so schlimm, das kann ich mir nicht verzeihen und dann habe ich auch nicht mehr verdient, dass ich mich noch irgendwie freue am Leben und dass es mir gut geht.
Ist dieses Selbstverzeihen, ist das die Hauptherausforderung, wenn wir über Reue reden?
Ja.
Wir werden nach den Nachrichten weiterreden und über das Thema, nämlich seelischer Ballast, wenn man Entscheidungen im Leben auch bereut. Und wir werden natürlich auch darüber reden müssen, und da gibt es auch schon erste E-Mails und Anrufe dazu, was passiert, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die man nicht mehr korrigieren kann, wo man nicht mehr sagen kann, ich habe dazu gelernt und ich mache es jetzt anders und ich versuche es vielleicht auch im moralischen Sinne, ich versuche es dann auch wieder gut zu machen, sondern man muss damit leben, dass man es nicht wieder gut machen kann. Darüber werden wir reden nach den Nachrichten. 00800 4464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer. Und ich habe es eben auch schon mal gesagt, das sind ja auch sehr, sehr private, auch sehr, sehr persönliche Themen, wenn wir über Reue hier reden in dieser Sendung. Sie können auch gerne anonym schreiben, Sie können auch gerne anonym anrufen. Das werden wir natürlich auch respektieren. Und ich nenne jetzt auch nochmal die E-Mail-Adresse, falls Sie uns schreiben wollen. Die lautet nämlich lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir melden uns mit dem Thema Reue und der Lebenszeit nach den Nachrichten. Und wir melden uns zurück mit der Sendung Lebenszeit im Deutschlandfunk. Wir alle kennen das Gefühl der Reue. Entscheidungen, die wir zum Beispiel rückblickend anders getroffen hätten, verpasste Chancen oder auch Situationen, in denen wir uns aus heutiger Sicht wünschten, wir hätten damals anders gehandelt. Es geht in der heutigen Ausgabe der Lebenszeit um das Thema, wenn man Entscheidungen im Leben bereut. Und ich nenne Ihnen nochmal meine Gäste heute Morgen. Dr. Doris Wolf ist bei uns, Autorin, Psychotherapeutin, auch in eigener Praxis in Mannheim. Und Johannes Müller-Trede, Associate Professor für Entscheidungswissenschaften an der IESI Business School in Barcelona. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Falls Sie mitreden wollen, uns Ihre Erfahrungen schildern wollen, vielleicht auch die Art und Weise, wie Sie mit dem, was Sie bereuen im Leben, wie Sie damit umgegangen sind, ob Sie es akzeptieren konnten, ob es, und das haben wir ja auch vor den Nachrichten gehört, es auch so ist, dass man sich dann doch über eine sehr lange Zeit dann auch vorwirft, das eine oder andere nicht getan zu haben. 00800 4464 4464 oder Sie schreiben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und am Telefon ist Frau Stiewink aus Wetzlar. Frau Stiewink, guten Morgen erstmal.
Einen schönen guten Morgen.
Was wollen Sie, was können Sie einbringen zum Thema Reue? Gibt es was, was Sie im Leben bereuen, wo Sie sagen, das läuft mir bis heute nach?
Ja, es läuft mir bis heute nach. Es ist schon mehr als 50 Jahre her.
Das ist eine sehr lange Zeit.
Ja, aber es ist nicht etwas, was mich belastet heute mehr. Ich habe viel mehr daraus gelernt. Ich hatte eine wunderbare Kinderärztin für meine kleine Tochter damals in Witten an der Ruhr. Und ich erfuhr dann, dass sie schwer erkrankt sei. Und da wir sehr miteinander verbunden waren, habe ich gedacht, also nächste Woche muss ich sie unbedingt besuchen. Das hatte ich auch mir fest vorgenommen. Und dann starb sie in den nächsten Tagen. Das ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Viele, viele Jahre. Aber später, als ich dann älter wurde und als so das Leben sich ändert und man dann doch immer wieder Menschen in seinem Leben hat, die man zu besuchen hat, das ist einfach so, weil sie einem nahestehen, weil man sich verpflichtet fühlt, weil man gute Zeit mit ihnen verbunden hat. Und daraus habe ich gelernt, dass ich nichts mehr verschiebe. Also ich versuche dann immer gleich, den Menschen zu besuchen, einen Termin zu vereinbaren, zu fragen, wenn es mit ihnen nicht selber möglich ist, kann ich dann und dann vorbeikommen. Und mich dann voll diesen Menschen zu widmen. Und ich muss sagen, das hat auch mein Leben bereichert. Mhm. Diese Besuche bereichern ja auch. Und in vielen Freundschaften und Bekanntschaften habe ich das so machen können. Aber ich muss eben immer noch an diese tolle Ärztin denken, deren Namen ich auch bis heute noch immer im Kopf habe.
Und heißt die Tatsache, dass Sie für sich daraus gelernt haben, hat es auch leichter gemacht, das für sich zu akzeptieren, dass Sie einmal im Leben zu spät gekommen sind, zu spät dran waren?
Ja, das war für mich nicht, das war für mich dann einfacher, weil ich das den Besuch ja nicht versprochen hatte. Mhm. Ich hatte ja niemanden enttäuscht, sondern ich selber habe ja
Das war ihr eigener Wunsch.
Vorgehabt und habe ihn nicht durchgeführt. Das war dann immer noch einfacher, als wenn ich ihn versprochen hätte, nicht wahr?
Ich gebe das mal direkt auch in unsere Runde rein. Erstmal, Frau Stefink, herzlichen Dank, dass Sie uns angerufen haben. Das auch, ist ja auch was sehr Persönliches, dass Sie das auch uns hier erzählt haben. Herr Müller-Trede, kann man das, ich frage Sie jetzt mal als erstes, kann man das so grundsätzlich sagen, dass in dem Moment, wo ich die Chance habe, daraus zu lernen, wir haben ja auch schon vor den Nachrichten drüber gesprochen, dass Reue diese produktive Seite auch bekommt, das macht es wesentlich leichter, mit ihr auch umzugehen, sie zu verarbeiten, einen Haken vielleicht auch hinterzumachen? Herr Müller-Trede?
Und ein Aspekt dieser Geschichte, der Erfahrung unserer Hörerin, der sehr wichtig ist, ist, dass sie damit umgegangen ist und daraus gelernt hat für andere Situationen. Sie hatten vor ein paar Minuten angesprochen, dass man eben manchmal eine Entscheidung nicht mehr ändern kann. Und das ist natürlich so bei dieser Entscheidung. Es ist, das ist eine sehr endgültige Begebenheit dann, in der man nicht da war, wenn man da hätte gerne noch den Sterbenden oder in diesem Fall die Sterbende besuchen wollen. Mir ist dasselbe passiert. Vor wenigen Monaten ist mein Doktorvater gestorben und ich habe ihn ein paar Monate vorher gesehen und dann in der letzten Woche wollte ich ihn sehen und habe ihn nicht mehr gesehen. Und natürlich, der Moment tut sehr weh und an dieser Begebenheit kann man nichts mehr ändern, aber man kann trotzdem für zukünftige Begebenheiten daraus lernen. Und das heißt, psychologisch kann man dann mit der Reue umgehen, auch wenn man in diesem konkreten Fall nichts mehr daran ändern kann.
Frau Wolf, wir haben auch mehrere Mails, die wir bekommen haben, die auch in diese Richtung Endgültigkeit gehen. Also es haben uns zum Beispiel ein Mann aus dem Münsterland, der gerne anonym bleiben möchte, hat uns geschrieben, dass was er bereut ist, dass ich mit meinem Vater, der Ende der 90er Jahre gestorben ist, nicht mehr über mein Schwulsein geredet habe. Aus Angst vor Ablehnung und Abwertung. So habe ich ihm aber auch die Chance genommen, zu mir zu stehen, so wie ich bin. Und es gibt noch eine zweite Mail, auch anonym von einer Frau, selber sehr jung, Kinder auch bekommen. Und vor 6 Jahren wurde meine Mutter durch ein Unglück aus dem Leben gerissen, schreibt sie. Und ich bereue bis heute nicht genügend Zeit mit meiner Mutter verbracht zu haben, oftmals ungeduldig gewesen zu sein und immer die Arbeit und das tägliche Hamsterrad sowie den Aufbau auch einer neuen Beziehung priorisiert zu haben. Und sie sagt dann am Ende, endet das und sie gäbe alles dafür, noch ein einziges Gespräch mit meiner Mutter führen zu können, um sie auch um Verzeihung zu bitten. Ist das dieser Ballast, über den wir auch vor den Nachrichten auch gesprochen haben, der nur schwer auch zu verarbeiten ist, zu verändern auch ist? Weil diese beiden Chancen ja tatsächlich für immer weg sind. Wenn die Mutter, der Vater tot sind, kann man auf dieser Beziehungsebene ja nichts mehr ändern.
Ja, aber das Entscheidende ist, dass ich diese Vorwürfe, die ich mir mache, ich hätte doch mit dem Vater sprechen müssen oder bei der Mutter da sein müssen, dass ich diese Vorwürfe mache ich mir selber. Und ich selber habe Kontrolle darüber, ob ich diese Vorwürfe loslassen kann und hinarbeiten kann zu diesem Punkt zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht und es tut mir leid, ich habe ihn gemacht, weil diese und diese Gründe, weil ich die wichtiger gesehen habe damals oder weil ich Angst hatte, wie der Vater reagieren würde. Und ich verzeihe mir das. Und in dem Moment, wo ich in diese Richtung arbeite, kann ich zwar immer noch nicht ungeschehen machen, aber ich kann den Frieden mit mir finden, weil mit diesen Vorwürfen kann ich gar nichts mehr gut machen. Ich kann die Beziehung zu diesen beiden Menschen nicht mehr aufarbeiten, sondern ich quäle mich nur selbst damit. Das heißt, wir müssen lernen zu akzeptieren, dass wir fehlerhaft sind. Wir entscheiden uns für Dinge, die im Nachhinein sich als falsch herausstellen oder weil wir nicht das Wissen oder die emotionale Kompetenz hatten, anders zu handeln. Und wir dürfen nicht so streng mit uns sein und uns das immer wieder vorwerfen.
Also wir haben auch mehrere Hörerinnen und Hörer, Frau Wolf, die uns auch nochmal schreiben und sagen, ja, aber zum damaligen Zeitpunkt war ich so und so und ich konnte nicht anders oder für mich war es so richtig und okay und erst im Nachhinein habe ich für mich selber gemerkt, nein, es war dann doch am Ende dann die falsche Entscheidung. Also das heißt, sich auch nochmal zurückzuversetzen, zu sagen, okay, wer war ich damals, welche Möglichkeiten hatte ich, hilft dabei, das auch vielleicht zu verarbeiten?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Schritt in der Therapie, erst nochmal anzuschauen, wie waren denn da die Umstände, wie war ich, wie waren die anderen Menschen, wie war die Zeit? Und manchmal ist es auch hilfreich dann, wenn man an diesen Menschen, dem man hätte noch was sagen wollen, einen Brief zu schreiben, auch wenn er verstorben ist und ihm nochmal alles zu erzählen, was man versäumt hat zu erzählen zur damaligen Zeit. Also es aufzulösen, sich zu sagen, ich habe ihm das jetzt noch mitteilen können.
Herr Trautfeld, Entschuldigung, bitte.
Ja, noch mal,
ja, Herr Müller-Trede, Entschuldigung, ergänzen Sie gerne.
Das deckt sich auch wirklich mit einem ganz, ganz zentralen Konzept aus der Entscheidungsforschung, dass man eben Entscheidungen nur beurteilen darf nach dem Informationsstand, den man zum Zeitpunkt der Entscheidung eben hatte. Und das ist natürlich leichter getan als gesagt, aber auf eine Art und Weise geht da diese Therapie, glaube ich, in genau diese Richtung, dass wir uns selber eingestehen, dass wir fehlerhaft sind und eine Art, in der wir fehlerhaft sind, ist, dass wir eben nicht alles wissen. Und dann ist es im Nachhinein eben lernen wir aus der Fehlentscheidung und gleichzeitig müssen wir dieses Lernen dürfen wir dann nicht dazu verwenden, auf das damalige Ich zurückzugucken und zu sagen, das hätte das damalige Ich auch schon wissen sollen, denn das ist einfach nicht möglich.
Ja, und es ist nicht nur das Wissen von der Situation, sondern auch, ob ich in der Lage, psychisch in der Lage bin, ja, gewesen bin, in der damaligen Zeit mich anders zu verhalten. Und das war man nicht, sonst hätte man es ja anders gemacht.
Frau Wolf, und gleichzeitig gibt es nicht doch, zumindest in meiner Wahrnehmung, auch einen wahnsinnigen Druck, alles richtig zu machen, sein Leben sehr stringent eben auch zu leben und möglichst Fehler zu vermeiden? Gibt es diesen Druck, da
den
perfekt auch zu
Fall.
Entscheiden im Leben?
Den gibt es auf jeden Fall. Ich denke, den spüren wir alle. Aber es ist auch unsere Aufgabe, uns da immer wieder dran zu erinnern, dass es keine Perfektion geben kann.
Das ist auch, da gibt's das Konzept der Maximizer und der Satisficer, also diejenigen, die maximieren in ihrem Leben und diejenigen, die versuchen, zu einer gewissen Schwelle von Glücklichkeit zu kommen, aber nicht zu sagen, alles muss total perfekt sein. Und da gibt's eine interessante Studie von vor 2 oder 3 Jahren, bei denen in der gefunden wurde, dass Menschen, die mehr dazu neigen, Entscheidungen maximieren zu wollen, also alles perfekt machen zu wollen, auch mehr Reue verspüren.
Ja.
Und dann auch sogar mehr Suizidgedanken haben.
Weil sie eben nicht immer alles
mehr in ihre Richtung geht.
Weil sie eben nicht immer alles perfekt entscheiden können.
Ja, weil sie nicht dem Standard entsprechen, den sie an sich selbst stellen. Ne?
Am Telefon, ich hatte eben schon angesetzt, ihn mal vorzustellen. Jetzt ist er da. Herr Trautfetter aus Essen. Herr Trautfetter, erstmal guten Morgen Ihnen. Hallo, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie und die Hörerinnen und Hörer herzlich.
Was mögen Sie einbringen?
Ich hatte vorhin eine Mail geschrieben, in der ich berichtet habe, dass mein, also Reue ist ein trauriges Wort, aber es stimmt insofern schon. Ich bin jetzt 70 und vor 50 Jahren war ich halt eben in der noch Pubertät und es war so die Zeit der Jugendbewegung. Ich war in Jugendzentren und hatte einiges an Konflikt mit meinen Eltern, vor allem mit dem, das war damals auch üblich, Vater, so dass man in den Hintergrund trat. Und sie wurde dann irgendwann dement. Und ich habe dann auf einmal viel zu spät gemerkt, dass ich mich viel zu wenig mit ihr im Gespräch befunden habe über ihre Zeit der Jugend. Das war nämlich 1945, war sie 15-jährig, von Schlesien am Ende dann ins Rhein-Ruhr-Gebiet, Rhein-Main-Gebiet gezogen, bei Frankfurt. Und vor der Ostfront war sie zusammen mit Angehörigen auf der Flucht Und sie war beinahe in Dresden. Das war ein reiner Zufall, dass sie in der Nacht Dresden am Horizont hat brennen sehen und aber im Zug nach Prag gesessen hat. Also die haben ihren Plan geändert. Jedenfalls hat sie Traumatisierendes erlebt. Und das ist ein Appell an die Hörerinnen und Hörer, selbst wenn es Konflikte mit Familienangehörigen gibt, empathisch den Gesprächsfaden zu suchen und zu gucken, welche tragen die mit sich herum. Das habe ich zu spät erst gemacht und das bereue ich ein Stück.
Ja, danke.
Ich konnte es ein bisschen auflösen, als meine letzte Besuchssituation mit meiner Mutter war, hatten wir 2 Stunden lang wirklich wortlos die Augen gekreuzt, ineinander versinken und diese demente Frau und ich hatten da einen Energiefluss, der das alles ein bisschen aufgeräumt hat. Aber trotzdem ist der Appell wichtig. Ich hätte das eigentlich früher kommunikativ mit meiner Mutter bereden können sollen. Das ist schade.
Und trotzdem am Ende, so wie Sie es beschrieben haben, ja eine wunderbare, eine tolle Erfahrung, die Sie dann auch noch mit Ihrer Mutter dann auch hatten. Auch wenn das nicht anders ausgesprochen wurde, darum geht es ja, was Sie gerne auch ausgesprochen hätten. Frau Wolf, dieses Dranbleiben auch in der Familie, man kennt das ja oft, dann geht man auseinander, man redet nicht mehr miteinander, dann stirbt dann doch der eine oder der andere und man hat es am Ende nie getan. Wie herausfordernd ist das und haben Sie irgendeine Idee, wie man da möglicherweise, wie man das gut hinbekommt?
Gut, so allgemein zu antworten ist
schwierig.
Ein bisschen schwierig.
Klar, natürlich, ja, klar.
Ja. Ja. Also jetzt nochmal, ich möchte nochmal auf den Herrn Trautvetter kurz eingehen. Ja. Also ich denke, wir wissen gar nicht, ob die Mutter überhaupt bereit dazu gewesen wäre, über ihre schlimmen Erfahrungen zu sprechen. Und sie von ihrer Seite hat ja auch nicht das Gespräch gewählt, ja. Also vielleicht wollte sie das nie mehr angucken und nie mehr anschauen und war froh, dass es nicht kam. Nur mal so noch als Hintergrund. Manchmal geben wir uns dann auch eine Verantwortung, die wir eben gar nicht alleine tragen. Da sind andere noch auch beteiligt, die was tun könnten. Und manchmal gehen wir davon aus, wenn wir das so gemacht hätten, wäre es toll für den anderen gewesen. Und wir wissen es gar nicht. Wir nehmen es einfach nur an.
Herr Trautvetter, herzlichen Dank für Ihren Anruf.
Gerne.
Ja. Was ich gerne noch aufgreifen möchte, so ein paar Stichworte auch, ich denke, die auch noch mal zum Thema Reue auch mit dazu gehören. Und da geht es jetzt natürlich nicht mehr um die Frage Leben und Tod, sondern es geht um die Frage, hätte ich doch die andere Uni oder den anderen Beruf oder dies oder das gewählt. Überhöht man vielleicht, Herr Müller-Trede, auch die Dinge, die man nicht gewählt hat? Also werden die dann so in schönsten Farben ausgemalt und auch idealisiert? Und das macht das Thema Reue natürlich noch mal schwieriger auch für einen?
Ja, da gibt es, glaube ich, verschiedene Prozesse, die genau dazu führen können. Gerade, dass die Reue so sehr, so stark sein kann bei den Sachen, die man nicht gemacht hat, ist bestimmt teilweise darauf zurückzuführen, dass man einfach nicht genau weiß, wie dann die Welt wirklich gewesen wäre. Also bei Aktionen und wenn ich etwas bereue, was ich getan habe, dann weiß ich genau, was danach passiert ist. Und dann kann ich damit auf eine Art und Weise umgehen. Während bei Sachen, die ich nicht getan habe, da kann ich mir dann vorstellen, wie die Welt gewesen wäre. Und die Vorstellungskraft kann uns da den einen oder anderen Trick spielen. Also zum Beispiel ist es natürlich so, dass wir diejenigen Sachen, die wir als besonders attraktiv ansehen, besonders oder die bei denen bereuen wir besonders, dass wir sie nicht getan haben. Aber da können wir uns natürlich gut täuschen. Und es kann gut sein, dass diese Sache, wenn wir sie dann getan hätten, doch gar nicht so attraktiv gewesen wäre oder doch nicht so interessant gewesen wäre. Und andererseits passiert es genauso, dass man Sachen nicht bereut, die vielleicht viel attraktiver oder interessanter für uns gewesen wären. Aber dadurch, dass wir da nicht die überhöhten Ideen haben, kommen wir gar nicht erst so weit, das ist zu bereuen.
Da könnte zu passen, Entschuldigung, Frau Wolf, unser Hörer, zumindest höre ich das aus der Regie heraus. Herr Böttcher aus Niederbayern ist am Telefon. Ich grüße Sie.
Moin, in die Runde.
Hallo. Passt das zu dem, was Sie ansprechen wollen, dass man oft das, was man nicht gelebt hat, dass man das dann so idealisiert? Ging es in die Richtung, warum Sie angerufen, sich gemeldet haben?
Nee, ich habe mir einfach nur gedacht, bereuen ist eigentlich ein sehr zu starkes Wort.
Okay.
Ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, ich habe mir gedacht, an bestimmten Punkten, wenn man sich anders entscheidet, dann wäre das Leben mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ganz anders verlaufen. Man weiß aber nicht wie. Und wenn man sich damit denn dauernd auseinandersetzt, dann macht man sich selbst kaputt. Ja. Also man muss einfach nach meinem Dafürhalten das Leben so nehmen, wie es gekommen ist, mit seinen Entscheidungen. Auch wenn die Entscheidungen eventuell falsch gewesen sein könnten. Aber wenn man auch die falschen Entscheidungen annimmt, dass sie im Moment richtig sind oder später richtig sein werden, dann ist man mit sich selbst im Reinen und lebt viel zufriedener. Man ist ausgeglichener.
Mhm. Herr Böttcher, Sie haben zwei Stichworte angesprochen. Das eine, dass Sie sagen, man weiß ja gar nicht, wie es gelaufen wäre, wenn man sich jetzt so oder so entschieden hätte. Das geht ja ein bisschen auch in die Richtung zu sagen, ja, vielleicht malt man sich das dann auch ein bisschen besser aus, als es dann in Wirklichkeit auch war. Frau Wolf, ich gebe es direkt mal an Sie auch weiter.
Ja, das ist richtig. Also wenn ich mir was vorstelle und vorwerfe, was ich nicht gemacht habe, dann male ich mir es gewöhnlich aus, wie das besser wäre und vergesse dann dabei, dass was ich denn erreicht und erhalten habe mit dem Verhalten, was ich getan habe. Also ich neige dann dazu, nur noch wie so ein Scheinwerfer auf das zu richten, was ich eben scheinbar verpasst habe und sehe das andere nicht mehr. Und deshalb geht's auch in der Therapie darum zu gucken, was habe ich denn stattdessen erhalten und was hat das mit meinem Leben und mit meinem Selbstwertgefühl gemacht und mir Positives gebracht.
Und was wir gehört haben, Herr Böttcher, was Sie auch angesprochen haben, ich gebe es auch direkt nochmal weiter an Sie, Frau Wolf, ist zu sagen, akzeptier doch, so habe ich das jetzt verstanden, akzeptier doch das Leben mit den Entscheidungen, du, so wie du sie getroffen hast.
Genau.
Ja, gut.
Sonst macht man sich ja selbst kaputt.
Ja, also ich denke, es ist ein Prozess. Es ist okay, erstmal zu sagen, da habe ich was verpasst oder da habe ich mich falsch entschieden, falsch gehandelt. Und diese Gefühle, die dazu kommen, dieses Stück Schuld und Reue, das zu fühlen, aber dann zu dem Punkt überzugehen, zu sagen, jetzt bin ich lerne es zu akzeptieren. Es war jetzt an diesem Moment so, ich habe mich so und so entschieden. Und jetzt kann ich mir neu überlegen, wie ich weiterverfahren will. Also nach einer Weile, nach dem Akzeptieren von den Gefühlen, dann in die Zukunft, in die positive Richtung wieder zu gehen.
Ja, Böttcher, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und ich möchte gerne, Herr Müller-Trede, noch ein Stichwort aufgreifen, auch vor den Nachrichten, auf das ich auch immer wieder gestoßen bin bei der Vorbereitung auf diese Sendung. Nämlich die vielen, vielen Möglichkeiten, die wir heute im Leben haben, uns zu entscheiden. Und dass die natürlich auch angesichts dieser Vielfalt dazu beitragen, dass wir sagen, oh, hätte ich vielleicht doch das ein oder andere auch mal anders gemacht. Also diese Entscheidungsvielfalt, wie sehr passt die zur Reue? Was würden Sie sagen?
Und ich denke, dass da sicherlich die Zeiten, in denen wir leben, in denen wir große Entscheidungsfreiräume haben, in denen wir wirklich das Gefühl haben, dass wir signifikant unser Leben in eine oder eine andere Richtung ausrichten können, dass das viel mehr Anlass zur Reue gibt, als eine Welt, in der man sich, sagen wir mal, ein bisschen übertrieben als total passiv ansieht, indem man eigentlich keine Entscheidungsspielräume hat. Und ich denke, dass das, was Herr Böttcher angesprochen hat, ist sehr wichtig für das psychologische Gleichgewicht, dass man lernt, irgendwann sozusagen die Verantwortung abzugeben, auch für Entscheidungen, die man selber getroffen hat. Andererseits, wenn man das nur die ganze Zeit macht, dann wird man nicht so viel lernen über Entscheidungen und vielleicht nicht so gute Entscheidungen treffen können, wie wenn man das erstmal kurzfristig annimmt, wie auch Frau Wolf sagte. Und da ist sicherlich heutzutage die Welt, in der wir ganz, ganz viele Entscheidungen fällen müssen, eine, in der wir grundsätzlich auch viel, viel Reue verspüren können.
Nun ist das ja, Herr Müller-Trede, vielleicht auch die Frage dann noch mal, Frau Wolf, an Sie. Mal gucken, wie weit wir vor den Nachrichten kommen. Das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Ne? Dann sagt der Verstand, die Vernunft und von mir aus der Zettel, wo man pro und contra aufgeschrieben hat, sagt einem das oder dies. Aber dann vom Bauchgefühl her geht es dann doch in eine etwas andere Richtung. Das ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, für sich selber erstmal herauszufinden, was will ich denn? Wie schwierig, ich frage Sie, Frau Wolf, glaube ich, jetzt mal auch aus Ihrer Praxiserfahrung, wie wichtig und schwierig ist es denn da, Verstand und Bauchgefühl oder wie auch immer man das nennt, da so in Einklang zu bringen?
Das ist schon sehr wichtig. Wenn ich nur vom Kopf aus handle, dann ist irgendwann, merke ich, da habe ich was verbaselt, weil mein Körper eigentlich oder mein Gefühl eigentlich was ganz anderes will. Ja, aber ich denke, was wichtig ist, dass wir ein Wertesystem entwickeln, was uns wichtig ist im Leben. Und das hilft mir schon auch, Wahlmöglichkeiten mal ein Stück auszusortieren oder in eine Hierarchie zu bringen. Und wenn ich die wichtigsten Werte, die ich mir ausgewählt habe, wenn ich danach entscheide und danach folge, dann habe ich auch die Reue oder die Selbstvorwürfe schon reduziert.
Aber das ist ja immer nicht ganz so einfach, Frau Wolf, weil manchmal ist es dann auch so eine 52-48 Entscheidung oder sowas, ne? Selbst wenn man so in sich hineinhört. Es ist ja nicht so ganz klar oft, dass man sagt, so komm, ich gehe jetzt in diese Richtung. Macht das Bereuen hinterher leichter, sage ich mal, oder ist es eher so, dass man sagt, nee, ich war selber unsicher und es ist in Ordnung, dass ich jetzt mal diesen Weg auch ausprobiert habe?
Dass diese zweite Alternative ist die bessere, zu sagen, okay, aus den und den Gründen habe ich mich so entschieden und es ist okay. Jetzt habe ich gelernt, dass es nicht der Weg war, der mir am meisten Freude macht oder am meisten meiner Vorstellung erfüllt. Aber prinzipiell halte ich es schon für wichtig, mal zu entscheiden, was ist das Wichtigste? Will ich, ist der Schwerpunkt soziale Beziehung oder ist der Schwerpunkt Karriere oder ist der Schwerpunkt finanziellen Fortschritt oder sowas, das Wichtigste. Und dann hilft es schon, Entscheidungen zu treffen.
Wir werden nach den
Und ich glaube, um da nochmal was dazu zu fügen, dass da die Emotionen, die Reue und auch andere Emotionen auch sehr hilfreich darin sein können, zu sehen, was für uns wichtig ist. Also dass unser Bauchgefühl uns Informationen über unsere eigenen Präferenzen gibt, die wir sonst vom Kopf her vielleicht nicht immer ganz genau klar haben.
Das nehmen wir als Schlusswort, zumindest der zweiten halben Stunde. Wir werden nach den Nachrichten weiter reden, wenn man Entscheidungen im Leben bereut. 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer.
Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Im Nachhinein ist es ja immer leichter gesagt, dass man Dinge anders machen würde. Und da gibt es schon einiges, was ich anders gemacht hätte, im persönlichen als auch im beruflichen Leben.
Da habe ich manche Chance verpasst. Das ist ganz einfach so. Und ja gut, vielleicht waren auch die Umstände dann familiär, die einem die Chancen, die man hatte, doch nicht wahrgenommen hat, weil man gesagt hat, die Familie ist mir wichtiger.
Eigentlich bin ich ja mit meinem Lebensweg jetzt sehr zufrieden. Nur weg von den falschen Freunden. Also das würde ich anders machen. Also nur die Freunde, die halt echt sind, die Zeit damit verbringen.
Ja, im Beruflichen bereue ich auch einiges. Also ich hätte auch viel, viel mehr Zeit für meine Familie aufwenden sollen.
Ja, es gibt Dinge, die ich heute anders machen würde. Ich wäre etwas egoistischer. Das, was ich jetzt mache, auf mich achten und mich selber so make safe number one first, das hätte ich anders gemacht, ja. Und nicht so sehr geguckt, geht's den anderen gut, was haben die für Erwartungen, für die anderen da sein. Das würde ich nicht mehr machen.
Ich würde versuchen, Abitur zu machen. Das habe ich nicht gemacht. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und das war nicht üblich. Und so hat man eben die Sachen gemacht, die auf dem Land waren und das war's. Und dann habe ich mich weiterentwickelt und dann war es aber trotzdem gut so.
Ja, was würden Sie heute anders machen, hat meine Kollegin Eva-Maria Götz gefragt. Wir reden heute über Entscheidungen, die man im Leben bereut. Und wir haben auch schon in dieser Sendung gelernt, wenn man dann die Chance hat, tatsächlich noch etwas zu verändern, daraus zu lernen, also wenn aus Reue etwas sehr Konstruktives auch wird, dann kann Reue auch wirklich einen sehr positiven Aspekt oder hat dann auch einen sehr, sehr positiven Aspekt. Anders sieht's aus und da gibt's sehr, sehr viele Mails, die wir auch bekommen, wenn eben das nicht mehr, diese Veränderung nicht mehr möglich ist. Also zum Beispiel eine Hörerin hat uns geschrieben und sie sagt, es fällt mir äußerst schwer, das zu schreiben. Ich bereue einen Schwangerschaftsabbruch vor vielen Jahren. Es schmerzt mich seelisch bis heute. Und ein Hörer hat uns geschrieben, dessen Vater schwerst krebskrank war und der Schmerzen hatte und die Ärzte konnten ihn auch nicht befreien, dass er ihm zum gewünschten Suizid nicht verholfen hat. Ja, Wir reden über das Thema Reue und ich sage noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie uns auch noch anrufen wollen, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Meine Gäste bis 11:30 Dr. Doris Wolf, sie ist Autorin, Psychotherapeutin mit einer eigenen Praxis in Mannheim und Professor Johannes Müller-Trede, Associate Professor für Entscheidungswissenschaften an der IESI Business School in Barcelona. Frau Wolf, das, was wir gerade gehört haben, dass jemand sagt, diesen Schwangerschaftsabbruch oder dass ich meinem Vater da nicht geholfen habe, sterben zu können, ihn auch da bei seinem Suizidwunsch zu unterstützen, geht es am Ende um sich verzeihen, wenn man einfach etwas nicht mehr ändern kann?
Ja, es geht um Selbstmitgefühl, also auch mit sich fühlen und zulassen, dass man diese Gefühle hat und aber sie quasi in den Arm nehmen und sagen, du hast damals das gemacht, was dir möglich war, was die Situation und deine emotionalen Fähigkeiten für dich ermöglicht haben und sich dann zu verzeihen, zu sagen, ich habe dies, man muss ja den Fehler annehmen, also ich habe diesen Fehler gemacht, aus heutiger Sicht würde ich es anders machen und ich bin bereit anzunehmen, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Ja, also es ist, die Vorwürfe laufen im Kopf, die zu Reue führen und das Verzeihen und Versöhnen beginnt auch im Kopf, dass ich mit einer anderen Einstellung da dran gehe, um dieses Gefühl, dass das in Ordnung ist, nicht gutheißen, aber in Ordnung ist, dass ich mich so verhalten habe. Also da gibt's in der Praxis immer große Diskussionen, dass man sagt, wenn man sich verzeiht, dann heißt es, ich heiße es gut, was ich damals gemacht habe. Und das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern ich kann mir den Fehler verzeihen. Ich muss nicht sagen, ich habe das richtig gemacht oder es war gut so. Aber verzeihen, dass man einen Fehler gemacht hat und annehmen, dass man Mensch ist, der von der Geburt an bis zum Tod immer wieder Fehler machen wird.
Herr Müller-Trede, wir haben ja eben auch schon drüber gesprochen, so dieses Perfektionistische, zumindest den Wunsch hat ja jeder Mensch, vermute ich mal, in sich, dass er sagt, also ich möchte möglichst alles auch richtig machen. Ist der erste Schritt aus Ihrer Sicht vielleicht der schwierigste, zu sagen, so, ich mache Fehler und ich bin ein fehlerhafter Mensch und ich muss mir das selber eingestehen?
Ja, ich denke, das ist eine Fähigkeit oder eine Einstellung, eine Bewertung unserer selbst, die uns nicht sehr nahegelegt wird von vielen Teilen unserer Gesellschaft. Aber ich glaube, es ist eine sehr wichtige. Sowohl eben, dass man selber einfach Fehler macht, so wie alle anderen auch, als auch, dass man für seine Entscheidungen verantwortlich ist, aber dass eben bei allen Entscheidungen und auch der Rest der Welt eine Verantwortung trägt sozusagen. Also wenn man durch das Leben geht und alles immer, sich für alles komplett nur sich selber verantwortlich fühlt, dann führt das zu sehr vielen Reuegefühlen und das ist dann sehr, sehr schwer psychologisch zu verarbeiten. Ich denke, dass diese beiden Komponenten ganz, ganz wichtig sind.
Ein Hörer aus dem Ruhrgebiet ist am Telefon. Guten Morgen, ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen.
Welche Erfahrungen möchten Sie zum Thema Reue gern einbringen in die Sendung?
Ja, gerne. Ich bereue eine Tat oder eine Entscheidung. Ich bin jetzt Mitte 40 und im Alter von 13 Jahren bin ich dafür verantwortlich, dass mein Bruder durch Verbrennungen fürs Leben gekennzeichnet ist. Und das war schon ein Riesenthema, wo meine Teenie-Zeit mit einem Schlag vorbei war dementsprechend auch die Folgen, auch für meinen Bruder natürlich und was ich mir nicht verzeihen konnte, wo ich auch, ja, wie soll ich sagen, Verantwortung übernehmen wollte, aber wieder gut machen ging nicht und dem aus dem Weg gehen und aber auch gleichzeitig ihn nicht im Krankenhaus besuchen können und aber dann auch erleben, Jahre später, ja, gerade Entscheidung zu bereuen, aber gleichzeitig auch einen Raum zu finden, gerade im kirchlichen Kontext, wo jemand mir im Rahmen von Gebet auch sehr zugesagt hat in der Richtung, ja, dass ich da vielleicht auch falsche Verantwortung in der Art und Weise übernehme, dass ich wieder alles gut machen möchte. Und das hat mir sehr geholfen, aber gleichzeitig auch mit der Entscheidung, die zu akzeptieren, da auch konstruktiv mit umzugehen. Ich habe dann eine Ausbildung zum Notfallseelsorger gemacht, um anderen Menschen in Nöten auch beizustehen und gerade auch Menschen, die auch für, ja, für falsche Entscheidungen auch verantwortlich sind, diese anderen auch beigefügt haben. Aber auch gleichzeitig das Bewusstsein, ja, das Leben kann sich von jetzt auf gleich ändern. Und besonders dankbar bin ich, dass das Verhältnis zu meinem Bruder gut ist und wir gut miteinander auch durchs Leben gehen können, obwohl es bei ihm der ganzen Körperfront sichtbar ist, dass er halt gezeichnet ist.
Haben Sie sich verzeihen können?
Ist ein Riesenthema. Inzwischen schon, gerade verzeihen, ja, von Gott her. Gerade ich bin sehr im christlichen Glauben verwurzelt, ja. Und aber auch gleichzeitig mir selber. Und ich sage mal, ein Schritt, die Hörerinnen und Hörer hören das jetzt auch, dass ich das auch erzähle, da bin ich noch sehr zurückhaltend gewesen. Aber gleichzeitig, ja, das auch hier und da im vertrauten Rahmen auch anzubringen. Ja, ich habe mir verzeihen können, aber es taucht auch immer wieder mal auf. Mhm,
ja. Frau Wolf, ich habe gemerkt, Sie wollen, würden gerne was dazu sagen.
Ja, also ich denke, das ist auch dieses Verzeihen können, das kann schon immer mal wieder aufpoppen, dass man nochmal so ein Fragezeichen dahinter macht. Aber es ist eine ganz großartige Leistung, dass Sie das auch offen äußern, weil das heißt eigentlich, wenn ich das offen sagen darf, dann stehe ich dazu, dass ich einfach fehlerhaft bin. Und damit machen Sie auch anderen Menschen Mut, dass sie ähnlich sich verhalten.
Wollen Sie dazu noch was sagen, kurz, oder lassen wir es so stehen?
Wir lassen es mal einen Moment so stehen, ja.
Genau, das ist
gut.
Können Sie ruhig stehen lassen, ja.
Okay, gut. Ja, dann alles Gute auch für Ihre Arbeit auch als Notfallseelsorger. Da ist ja was auch draus erwachsen, wo Sie heute auch vielen Menschen auch Gutes tun. Alles Gute in Richtung Ruhrgebiet.
Vielen Dank.
Ich würde gerne noch ein Stichwort aufgreifen, Herr Müller-Trede, Frau Wolf, das auch durch unsere Hörerinnen und Hörer gekommen ist. Ganz interessante Frage. Ist es möglich, jemanden dazu zu bringen, dass er etwas bereut, also nachzudenken und Einsicht zu zeigen? Hintergrund der Frage ist, dass sich unser Sohn, ich zitiere jetzt mal, von seinem Vater wünscht, dass er etwas bereut, was aber nicht gelingt. Also kann man jemanden dazu bringen? Etwas zu bereuen.
Nein. Man kann ein immer mal wieder so ein Signal senden, aber bereuen ist Eigenleistung, ja. Und ich muss es erkennen und ich muss an mir arbeiten. Und je mehr man dann, also ich habe das oft in der Praxis auch, dass wenn meine Eltern endlich einsehen, dass sie als Kind so viel falsch gemacht haben an mir, dann könnte ich wieder mit ihnen. Ja, aber so viele Vorwürfe man macht, Eltern sehen das nicht ein, weil ich Vorwürfe mache, sondern sie müssen selber an diesen Punkt kommen. Wir haben keine Möglichkeit, andere Menschen in ihren Gedanken und Wertvorstellungen und Einstellungen zu kontrollieren.
Also, ja. Wir können andere nicht dazu bringen, Herr Müller-Trede, Reue zu zeigen.
Genau, ich glaube, erstmal Reue wirklich als Emotion, als etwas, das man subjektiv wahrnimmt, ist ganz offensichtlich, hängt es von der Person ab, die diese Reue empfindet. Ne? Ja. Und man kann natürlich schon... indem man der anderen Person Informationen gibt, indem man versucht, seine eigene Perspektive darzustellen, kann man vielleicht dahin kommen, dass die andere Person das versteht und dann gibt man ihr den Raum, potenziell Reue zu verspüren. Aber ob sie die dann verspürt oder nicht, das liegt ganz, ganz sicher an der anderen Person selber. Was noch ganz interessant ist, glaube ich, an der Frage, ist, dass wir die ganze Sendung darüber reden, dass wir viel Reue verspüren oder zu viel Reue verspüren. Und dass das eben daher kommt, dass wir subjektiv dieses Gefühl haben. Und wenn wir es subjektiv haben, dadurch, dass es negativ ist, ist es so, dass wir es gerne weniger hätten. Und andererseits dadurch, dass wir dann auf die andere Person gucken und es nicht mehr um uns selbst geht, dann gibt es auch diese Möglichkeit, dass wir eben mal nicht genügend Reue verspüren und dass Menschen, die grundsätzlich zu sehr in eine Richtung gehen, wo sie alles akzeptieren, also auch schon okay, ich mache halt Fehler, dass sie ja Möglichkeiten verpassen, aus Reue zu lernen, die sie nicht verspüren.
Was ich noch ganz interessant finde, Frau Wolf, vielleicht könnten Sie als Erste da was zu sagen. Es hat uns ein Hörer, eine Hörerin, ich weiß es nicht genau, geschrieben, hat eigene Schuld auf sich genommen, sagt er, indem er jemand anders schwer verletzt hat. Das Beispiel hatten wir ja gerade auch schon. Ja. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Wenn ich mir selbst verzeihe, mag das für mich gut sein, aber nicht für den anderen. Hat das auch Auswirkungen auf den anderen, wenn ich mir selber verzeihe, oder steht das dann einfach nebeneinander?
Also ich denke, man kann durch Verzeihen nichts gut machen. Ja? Verzeihen ist etwas, was ich für mich tue, aber dennoch kann ich mich um den anderen kümmern oder kann mein Verhalten verändern. Ja? Ob das mündet in irgendetwas von Wiedergutmachen oder generell anderen Menschen gegenüber das Verhalten verändern, ist wiederum meine Entscheidung. Das Verzeihen ist erstmal etwas, was ich nur für mich mache, um aus diesen Vorwürfen und der Verbitterung rauszukommen.
Eine weitere Hörer-Mail, die auch ganz, finde ich, ganz interessant, ganz spannend. Da geht es auch nochmal darum zu lernen, auch aus der Reue. Meine Fehler haben mich zu dem gemacht, der ich bin. Mhm. Heute versuche ich, von meinen Fehlern zu erzählen und anderen zeigen, dass wir alle unsere Fehler machen. Die Frage für mich dahinter, vielleicht können Sie da beide auch was zu sagen, ist es auch eine Frage der Persönlichkeit? Ob ich solch eine Reue in Selbstvorwürfen münden lasse oder ob ich auf der anderen Seite versuche, da etwas konstruktiv zu nutzen und wie wir es gerade auch von dem Hörer, der Hörerin gehört haben, das mitzuteilen und zu zeigen, ey, wir machen alle Fehler und wir müssen lernen, auch dazu zu stehen.
Es ist schon eine Frage der persönlichen Einstellung. Also Menschen, die sehr viel Perfektion von sich erwarten, die Minderwertigkeitsgefühl, also geringe Selbstwertgefühl haben, die sind eher geneigt schnell Verantwortung übernehmen, sind eher geneigt, Reue zu haben. Und Menschen, die einfach nur nach sich gehen und überzeugt sind, sie machen alles richtig, da kann ja gar nicht sowas wie Reue auftauchen, ja. Sondern das hat ja was mit Selbstreflexion zu tun, dass ich für mich auch schaue, ob die Rückmeldung, die ich über mein Verhalten kriege, ob die auch passend zu meiner Wahrnehmung von mir. Das ist schon ein wichtiger Schritt auch.
Herr Müller-Trede, ist es eine Persönlichkeitsfrage, wie ich mit Reue umgehe, ob ich sage jetzt mal, eher konstruktiv damit umgehe oder eher dann mit Selbstvorwürfen auch bei mir selber darauf reagiere?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass einerseits natürlich in der Forschung werden in erster Linie Prozesse, allgemeine Prozesse erforscht, die bei vielen Menschen ähnlich sind, sagen wir es mal. Natürlich ist es dann, also ich denke, dass es so ist, dass die meisten Menschen auf ähnliche Arten und Weisen erstmal Reue empfinden, wenn sie die empfinden, ganz allgemein gesagt. Aber danach, wie man damit umgeht, hängt ganz, ganz stark von der Person ab, ja. Und ob man daraus lernen kann, wie im Allgemeinen, ob man aus Fehlern lernen kann, ob man aus Erfolgen lernen kann, das hängt sicherlich ganz stark von der Person, von dem Lernenden ab.
Einen ganz interessanten Ansatz, Frau Wolf, auch von einem Hörer, der geschrieben hat, was heute richtig erscheint, fühlt sich morgen unter ganz anderen Umständen möglicherweise als falsch an. Wer weiß das schon vorher? Und jetzt kommt der Satz, eine eigene Entscheidung ist für mich immer richtig, weil es meine Entscheidung ist.
Ja, das ist korrekt. Also ich entscheide, wie ich handle, anhand des Wissens und der Fähigkeiten, die ich in dem Moment habe, wo ich handle. Und es ist immer nur meine eigene persönliche Kontrolle, die ich da ausübe.
Ja, und es hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, wie man die Entscheidung fällt. Also wenn ich selber eine Entscheidung fälle, indem ich eine Münze in die Luft werfe und sage, oh, so ist oder so, dann mache ich dies oder jenes, dann ist es zwar immer noch meine Entscheidung, aber wahrscheinlich nicht so gut gefällt.
Ja.
Während der Prozess ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
Ja.
Dabei.
Ja.
Interessant auch, ein Hörer, der uns geschrieben hat, oder eine Hörerin, ich sehe das jetzt hier nicht genau, Reue führt eher dazu, dass ich meine Lebenszeit verschwende. Jeder Augenblick im Leben ist einmalig und kommt nie wieder. Und ich sollte genau jetzt ein gutes Leben führen, im ethisch-moralischen Sinne, aber auch im Sinne des Genießens. Lernen aus der Vergangenheit, ja, aber ändern kann ich sowieso nichts mehr. Da wären wir wieder bei der Persönlichkeit, ne?
Und da wären wir aber bei den Selbstvorwürfen auch wieder und bei den Schuldgefühlen.
Aha,
ja?
Weil?
Dass Schuld, also wenn Schuldgefühle entstehen, ja, wenn ich hadere. Ich hätte nicht so mich verhalten sollen oder ich hätte mich anders verhalten müssen. Ja, und dieses Hadern und in dieser Vergangenheit leben und immer wieder gucken, was ich falsch gemacht habe, das führt natürlich dazu, dass ich nicht im Hier und Jetzt leben kann und auch nicht die Chancen erkennen kann, die ich jetzt habe. Deshalb Schuldgefühle sind vergeudet. Reue ist vergeudete Zeit, so ich sage. Reuegefühle für eine kurze Zeit sind in Ordnung, wenn sie dann in irgendwas hinleiten, wo ich was ändern kann, beziehungsweise wenn sie dann in eine Versöhnung und ins Verzeihen gehen, dann sind auch Reuegefühle sinnvoll. Wenn ich mein Leben lang mir das immer wieder vorhalte, dann ist es etwas, was mir einfach das Lebensgefühl, das gute Lebensgefühl nimmt.
Die Frage ist auch, die immer wieder interessanterweise auch von unseren Hörern und Hörern kommt, ist, was passiert oder wie gehe ich damit um, auch mit diesen Reuegefühlen, wenn zum Beispiel eine Lebensphase abgeschlossen ist. Ich nehme nochmal ein Beispiel, Vater, 46 Jahre alt, Vater von 3 Kindern mit 2 verschiedenen Frauen und er schreibt, ich bereue, dass ich vielleicht zu leichtfertig meine früheren Beziehungen zu den Müttern aufgegeben habe und ich fühle mich heute noch schuldig, dass ich meinen leiblichen Kindern kein normales Familienleben ermöglicht habe. Das ist ja abgeschlossen. Die Kinder sind jetzt groß. Und da sind wir beim Thema Reue und Schuld. Und wie dann damit umgehen?
Erstmal ist es ja wichtig, das zu erkennen. Also, dass ich da mich hätte anders verhalten wollen. Dann kann man für sich schauen, warum, was für Gründe waren das, haben dazu geführt, dass ich mich so verhalten hat. Man kann mit den Kindern auch darüber reden, wie man das heute sieht, was man heute anders machen würde. Das hilft auch den Kindern, das besser zu bewältigen. Aber es hilft auch nichts, sein Leben lang jetzt das zu bereuen. Und sich das vorzuwerfen. Also bereuen, bedauern, ja. Aber dann schauen, was kann ich jetzt noch vielleicht wieder gut machen oder verändern? Und wie kann ich es meinen Kindern erklären?
Frau Wolf, ein Hörer hat geschrieben, weil Sie es gerade auch angesprochen haben, wir müssen unbedingt, er oder Sie müssen unbedingt in der Sendung unterscheiden zwischen bereuen und bedauern. Gibt es da einen Unterschied? Ist es ein gradueller Unterschied nur?
Reue ist praktisch der Oberbegriff und das kann mit Trauer und Unzufriedenheit und Bedauern verknüpft sein.
Nun haben wir ja sehr darüber gesprochen, was das mit einem selber macht, diese Reue zu empfinden, wie man sie vielleicht konstruktiv nutzen kann. Was passiert, wenn man vielleicht ein Leben lang, Jahrzehnte, wir haben es ja auch in der Sendung gehört, Dinge bereut, die man vielleicht auch nicht mehr ändern kann. Ein Hörer hat uns geschrieben und er sagt, ich bin mit einem Ehebruch hintergangen worden. Nun hatte ich bei meiner Frau Reue erwartet. Stattdessen kamen von ihr Erklärungen, Rechtfertigungen und auch entsprechende Schuldgefühle. Ich vermute mal Schuldvorwürfe, so verstehe ich das jetzt auch hier. Ja. Was macht das mit dem anderen, wenn ich Reue zeigen kann? Wie verändert das auch den anderen, nicht nur mich selber?
Wenn ich Reue zeigen kann, dann kann ich natürlich anders mit diesem anderen Menschen umgehen, um den es geht. Ja? Und der andere fühlt sich gewöhnlich dann auch eher verstanden in seinem Leid, also bei einer Trennung, wenn der eine Partner geht und der andere wünscht sich, dass der geht, irgendwann versteht, was da in ihm abläuft und kommt nie zu dem Punkt, dann fühlt der verlassen wurde, sich einfach überhaupt nicht verstanden und kann Wut oder Enttäuschung dann entwickeln und aufbauen und auch sogar bis zum Hass hingehend.
Herr Müller-Trede.
Die beiden Erfahrungen stehen hier im starken Kontrast. Der Vater, der bereut, nicht genügend da gewesen zu sein für seine Kinder. Und die Partnerin, die nicht bereut, einen Fehler zu machen. Und ich denke, da ist klar, was konstruktiver ist in diesem Zusammenhang. Also
wir reden ja hier auch sehr stark auch nochmal über moralische Schuld in Anführungszeichen oder etwas bereuen, eine moralische Entscheidung, die ich getroffen habe, indem ich meinen Ehepartner, Ehepartnerin vielleicht hintergangen habe oder mich getrennt habe, wo ich aus heutiger Sicht das nicht mehr sage. Fällt dieses Verzeihen und dieses auch Schuld einzugestehen im moralischen Sinne schwerer, als wenn ich jetzt sage, okay, ich habe die falsche Uni, ne, habe ich für die falsche Stadt entschieden oder so. Gibt es da auch nochmal Unterschiede, Frau Wolf, wenn ich Sie das nochmal fragen darf?
Ja, das hängt natürlich wieder von der persönlichen Wertung des Einzelnen ab. Aber ich würde schon sagen, dass eine falsche Uni gewählt was anderes ist, wie wenn ich eine Trennung veranlasst habe oder jemand betrogen habe und sehe die Konsequenzen, die dann beim anderen auftreten. Ja, was hängt davon ab, wie stark lasse ich mich darauf ein, die Konsequenzen, die Trauer, die Verzweiflung beim anderen zu sehen? Wie stark kann ich das aushalten und dann was damit machen?
Vielleicht nutzen wir die letzten 3 Minuten und sind tatsächlich nur noch 3 Minuten, Herr Müller-Trede, nochmal auf diese konstruktive Seite auch von Reue, diesem Erkenntnisgewinn, dieses Lernen auch zu schauen. Vielleicht können Sie noch mal kurz auch deutlich machen, wie wichtig, wie entscheidend das ist, auch noch mal Bezug auf Reue, dass man das kann, dass man diesen Lerneffekt für sich auch, dieses Gewinnbringende auch finden kann.
Ja, ich denke, die Reue ist die Emotion, die uns signalisiert, dass wir etwas falsch gemacht haben, nach unserem eigenen Wertesystem, genau wie gerade Frau Wolf das sagte. Und das heißt, dass wir dann daraus 2 Sachen lernen können. Einerseits können wir darüber über unser eigenes Wertesystem lernen, das nicht immer ganz offensichtlich sein mag. Und wir können lernen, was eine bessere Entscheidung vielleicht gewesen wäre und was wir in der Zukunft dann in anderen ähnlichen Begebenheiten oder Situationen, was wir dann vielleicht entscheiden würden.
Frau Wolf, wollen Sie kurz auch noch darauf eingehen, wie wichtig ist es, diese konstruktive Seite von Reue für sich zu finden und auch zu leben?
Das ist absolut wichtig, weil das ist ja eine Form der Bewältigung von Reue. Und wenn ich eben, wie gesagt, entweder ich entschuldige mich, ich kann es wieder gut machen oder ich mache in anderer Form, so wie der eine Hörer gesagt hat, er hat die Notfallausbildung gemacht, Notfallseelsorger gibt all das jetzt weiter, was er aus dieser Situation mit seinem Bruder gelernt hat, dann ist es für alle Menschen und für mich persönlich, der ich jetzt das in eine positive Richtung gelenkt habe, sehr gut und hilfreich.
Ich würde mal sagen, das nehmen wir tatsächlich als Schlusswort hier an dieser Stelle. Seelischer Ballast, wenn man Entscheidungen im Leben bereut. Das war unser Thema. Frau Dr. Wolf, herzlichen Dank. Professor Johannes Müller-Trede auch bei uns. Und wir haben viele, viele Mails und Anrufe auch bekommen, die wir sicherlich auch nach dieser Sendung noch aufgreifen wollen. Und wir haben jetzt viel über Entscheidungen gehört und vielleicht passt da ganz gut auch nochmal ein Hinweis dazu, weil sehr oft in unserem Leben ein Programmhinweis, ein Podcast-Hinweis, denn sehr oft in unserem Leben geht es auch gar nicht um Entscheidungen, die wir treffen, sondern es geht um Zufälle, die unser Leben auch in eine ganz bestimmte Richtung auch geben. Und dazu gehört passt sehr, sehr gut ein spannender neuer Podcast im Deutschlandfunk, der heißt nämlich Zufälle gibt's. Wenn Sie Lust haben, hören Sie mal rein und diesen Podcast gibt's überall, wo es Podcasts gibt zum einen und natürlich auch in unserer Deutschlandfunk-App. So, das war's tatsächlich jetzt in dieser Lebenszeit mit diesem Programmhinweis. Ihnen allen ganz herzlichen Dank für diese spannende Runde und ich wünsche Ihnen an dieser Stelle erst nochmal einen schönen Tag. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.